Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Liebe Leiterinnen und Leiter, ich bin versucht zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil ich mich als Lehrer fühle und wir alle ein gemeinsames Anliegen haben, das uns verbindet. Liebe Verantwortliche der Ordensschulen Österreichs, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich hoffe, dass die Erwartungen, die in mich gesetzt werden, zumindest ein Stück weit erfüllt werden können. Ich erlaube mir einleitend einige persönliche biografische Anmerkungen zu machen, weil ich glaube, dass das dann besser verständlich wird, was ich sage. Ich komme aus dem unteren Mühlviertel, aus einem bäuerlich-handwerklichen Umfeld. Mein Vater war Maurerpolier und ich bin als 12-Jähriger damals auf Empfehlung unseres Ortspfarrers in Sachsen ins bischöfliche Gymnasium Petrinum gekommen. Ich habe nach der Matura dann Deutsch und Theologie studiert in Salzburg, war 17 Jahre lang in Perg an verschiedenen Schulen tätig und bin, wie gesagt, im Jahr 2000 an meine Schule, an das Petrinum, an dieses imposante Gebäude zurückgekehrt als Direktor. Und jetzt, seit 2013, bin ich Schulamtsleiter. Das Petrinum, ich sage es unumwunden und sehr direkt, war meine ganz große Lebenschance. Und es ist für mich unmöglich, über katholische Bildungseinrichtungen, Ordensschulen zu reden, ohne das aus der Grundhaltung großer Dankbarkeit zu tun. Und sollte das eine oder andere, was ich heute sage, als kritische Anmerkung verstanden werden, dann bitte ich, dieses Positive an Grundstimmung immer mitzudenken. Ich habe im Petrinum Abschied genommen von meinem Kinderglauben. Ich habe dort für meine religiöse Entwicklung wichtige Impulse bekommen. Dort ist meine Liebe zur Literatur geweckt worden. Ich habe wichtige Erfahrungen gemacht auf der Studentenbühne. Hier eine Aufführung der Armut von Anton Wilkans. Und das ist etwas gewesen, was mich ein Leben lang auch geprägt hat. Hier unten ein zweites Bild zusammen mit Felix Mitterer auf der Aussichtsplattform des Petrinums der Sternwarte. Ich habe gesagt, das Petrinum ist eine imposante Anlage. Die Architektur ist schon ein Statement. Wie übrigens hier auch, wenn man hereingeht, das Portal schon ein Statement ist und wie viele unserer Schulen architektonische Statements sind. Das Petrinum ist Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden als Haus zur Priesterausbildung. Und für mich ist interessant, dass auf die Empfehlung des damaligen Biologieprofessors hin, dort wo ursprünglich ein Kirchturm geplant wurde, eine Sternwarte eingerichtet wurde. In einer Zeit, in der das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft kein ungetrübtes war, hat man ganz bewusst auch an diesem Ort der Naturwissenschaft einen hohen Stellenwert eingeräumt. Und ich halte das für eine ganz wichtige Sache. Die Feststellung, auch Priester sollen eine Ahnung haben von der Naturwissenschaft und eine Ahnung von der Welt. Auch die Freude an der bildenden Kunst ist im Petrinum bei mir geweckt worden, vor allem auch an der Fotografie, und damit ist der Untertitel des heutigen Referats die Macht der Bilder bzw. die Macht der falschen Bilder auch eine Art biografische Reminiszenz. Zu einem ersten Teil. Welche Bilder prägen uns? Vier Blöcke. Welche Bilder habe ich von mir selber? Welche Bilder habe ich von Kindern und Jugendlichen, von meiner Bildungseinrichtung bzw. von Bildung insgesamt? Und welches Bild habe ich von Kirche? Zum ersten Block. beginne mit einer Anekdote aus der Zeit der Schule. Als ich von der zweiten Klasse Hauptschule in die dritte Klasse Gymnasium gewechselt bin, haben meine damaligen Mitschüler in der Hauptschule mich als Pfarrerlehrbub tituliert. Ich habe regelmäßig den Gottesdienst besucht, bei weitem nicht täglich, wie das draußen kolportiert wurde. Ich bin beichten gegangen, aber bei weitem nicht wöchentlich, wie das draußen gemeint wurde. Ich habe mich relativ früh entschieden, nicht Priester zu werden. Ich bin seit 38 Jahren verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und bin mit diesem Lebensweg sehr zufrieden. Das Bild einer katholischen Bildungseinrichtung hat für das damalige Petrinum schon nicht gepasst, zu meiner Zeit. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, zu überprüfen, ob die Bilder, die es heute von katholischen Bildungseinrichtungen und Ordensschulen gibt, ob diese Bilder für heute stimmen. Ein zweiter biografischer Ansatz. Ich bin Matura-Jahrgang 77 und ich bin zu Internatszeiten, weil ich noch im Internat war damals, auch in den Genuss mancher Freiheiten gekommen, die aus der Verunsicherung, die die 68er-Generation bei den Erziehern ausgelöst hat, profitiert haben. Das strenge Internat, von dem man immer geredet hat, habe ich so nicht erlebt. Ganz im Gegenteil, ich habe im Internat, im Rückblick gesprochen, mehr Freiheiten genossen, als ich sie zu Hause im Elternhaus vermutlich gehabt hätte. Deshalb ist es möglich und es sei mir gestattet, gerade im Jubiläumsjahr 1968 auch darauf hinzuweisen, dass diese Generation aus meiner Sicht durchaus auch mit Verzerrungen heute wahrgenommen wird und dass sich die über 60-Jährigen, zumindest ein Teil von ihnen, gerne in die Rolle der Revoluzer hinein stilisieren, die sie damals vermutlich nicht gewesen sind. Realistische Schätzungen gehen davon aus, dass die politisierte Jugend im Jahr 68 auch nur einen Anteil von circa 3-5% ausgemacht hat. Und wenn man sich heute anschaut, wer die Stars der damaligen Jugend waren, dann waren das nicht die Rolling Stones, es waren nicht die Doors, es war nicht Jimi Hendrix, es war nicht Janis Joplin, sondern wenn man die Cover des Bravo anschaut, dann waren das damals Roy Black und Uschi Glas. Wenn es schon so ist, dass es gut ist, nachzuschauen, ob die Bilder stimmen. Im Hinblick auf unsere heutige Jugend, dann glaube ich auch, dass es gut ist, einmal nachzufragen, ob nicht die Gefahr besteht, dass wir manche Erfahrungen, die wir in unserer Jugendzeit gemacht haben, heute hineinprojizieren in die Jugend, mit der wir zu tun haben. Die eine oder andere selbstkritische Anfrage halte ich da durchaus für angemessen. Deshalb gleich zum zweiten Teil. Welches Bild haben wir von unseren Kindern und Jugendlichen, die uns anvertraut sind? Der libanesisch-amerikanische Schriftsteller, Maler, Philosoph Khalil Gibran, ein Kultautor auch meiner Jugendjahre, mahnt in seinem Buch Der Prophet: Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Es sind Söhne und Töchter des Lebens, verlangen nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken. Ihr dürft ihren Leib behausen, doch nicht ihre Seele. Denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das ihr nicht zu betreten vermöget, selbst nicht in euren Träumen. Angesichts dessen, was heutige Jugendforschung zutage fördert, aufschlussreich finde ich als erste Orientierung die Internetseite des Instituts für Jugendkulturforschung, www.jugendkultur.at, sind wir gut beraten, keine Verallgemeinerungen vorzunehmen und vorsichtig zu sein, weil das, was wir als Jugend und Kinder bezeichnen, heute eine sehr inhomogene Gruppe ist. Dazu ein weiteres Bild. Ich finde es gut, dass Papst Franziskus die Jugendsynode ins Leben gerufen hat. Und manche Bilder, die hier kommen, stimmen mich nachdenklich, weil ich frage, sind hier, das ist ein zufälliger Treffer, jene Jugendlichen abgebildet, mit denen wir es zu tun haben? Und wer sind diese Jugendlichen? Sie werden von der Wirtschaft als Change Agents umworben, als Early Adopters, weil sie rasch neueste ökonomische Trends aufgreifen. Andere charakterisieren heutige Jugendliche als leidenschaftslose, überangepasste und sehen damit, glaube ich, viele Schattierungen nicht, die es gibt. Es spricht auf jeden Fall einiges dafür, dass wir es heute mit einer überwiegend leisen, stillen, eher ruhigen Jugend zu tun haben, auch wenn medial manchmal ganz andere Bilder vermittelt werden. Die grundlegendste Form, wahrzunehmen, wer Jugendliche sind und zu verstehen, was sie beschäftigt, ist für mich, ihnen zuzuhören. Es muss uns nicht alles gefallen, was sie sagen. Wir müssen auch nicht allem zustimmen, was sie meinen. Aber auf sie hinzuhören, was sie bewegt, was sie freut, was sie traurig macht, was sie ängstigt, das halte ich für unsere erste Pflicht. Und es sollte niemand unterschätzen, welche unbändige Kraft hinter diesem Zuhören steht, auch als pädagogische Kraft. Ein dritter Bereich. Welches Bild habe ich von meiner Bildungseinrichtung, in der ich tätig bin, vom Hort, von der Volksschule bis hin zum Gymnasium? Nehmen wir eine katholische Privatschule, lege ich den Akzent auf Schule, lege ich den Akzent auf Privat oder lege ich den Akzent auf katholisch? Und wenn ich den Akzent irgendwo lege, wie begründe ich ihn und wie vermittle ich das, was ich möchte? Dazu auch eine Geschichte aus meiner Zeit als Direktor. Eine Mutter ruft mich an während des Schuljahres, sie möchte ihren Sohn zu uns geben. Und ich habe also mit ihr am Telefon länger geplaudert über den Hintergrund, also den familiären Hintergrund, den beruflichen der Mutter, auch die Leistungen des Schülers und die Dinge, die man heute so bespricht, wenn jemand aufgenommen werden soll. Und ich habe dann auch die Frage gestellt, ob die Mutter weiß, dass wir eine katholische Schule sind. Antwort der Mutter, ja, das weiß ich, aber es macht nichts. Frage, ist das das Bild, das wir nach außen hin vermitteln, dass wir eine attraktive Bildungseinrichtung sind, dass wir nachgefragt sind, so sehr, dass wir da und dort sogar abweisen müssen, aber wo es nichts ausmacht, wenn man katholisch ist. Dieses Telefonat, ich habe dann den Junge nicht aufgenommen, aber aus anderen Gründen. Diese Geschichte hängt mir lange nach und sie beschäftigt mich sehr. Weil für mich die Frage ist, welches spezifische Profil haben wir? Welches spirituelle Profil, welches religiöse Profil, welches Bildungsideal vertreten wir? Was beschäftigt uns? Spielt das Ordenscharisma eine Rolle? In welcher Form? Wo wird es sichtbar? Wer deckt es ab? Wer ist dafür zuständig? Ich habe dazu noch auch eine ergänzende Nachfrage. Passen die Ordenstradition und das Bildungsideal, das im Schulalltag gelebt wird, passen die beiden zusammen? Oder noch grundsätzlicher, welche Vorstellung von Bildung haben wir überhaupt? Was ist das, was wir da vermitteln? Und noch einmal weitergefragt, ist das eine gemeinsame Vorstellung? Ist sie geklärt? Oder arbeitet jeder so, wie er es für richtig hält. Die deutschen Bischöfe postulieren in ihrem Dokument Erziehung und Bildung im Geist der frohen Botschaft 7 Thesen zum Selbstverständnis und Auftrag katholischer Schulen vom 25. April 2016 unter Punkt 1, Zitat: Katholische Schulen stehen für eine Erziehung und Bildung um des Menschen willen und grenzen sich gegenüber ein funktionalistisches Bildungsverständnis ab. Das ist ein hoher Anspruch. Bildung um der Menschen willen ist immer, auch das ist jetzt ein großes Wort, ganzheitliche Bildung. Sie nimmt den Einzelnen und seine Bedürfnisse in den Blick, widersetzt sich jeder Verzweckung und integriert das Religiöse in den inneren Kern des Bildungsverständnisses. Wer Bildung ganzheitlich denkt, muss sie integrativ denken und nicht arbeitsteilig. Anders gesagt, Bildungsfragen sind immer auch eine Frage des Menschenbildes. Und so schlüssig die These der Bischöfe ist, sie ist, wenn ich realistisch die heutige Welt anschaue, nicht unumstritten. Denn zu laut und zu mächtig sind jene, die mit dem Brustton der Überzeugung fordern, die Schule müsse modern, was immer man darunter versteht, sie müsse innovativ und kundenorientiert sein und sich in erster Linie oder vielleicht sogar ausschließlich an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren. Machen wir uns nichts vor, die Gesetze des Marktes haben längst auch die Schulen infiltriert und durchdringen mittlerweile ihre tiefen Strukturen. Dennoch, ich teile den Optimismus, wenn ich böse wäre, könnte ich auch sagen, die Naivität derer, die bedingungslos auf den Markt schwören und sich von ihm die Lösung aller Probleme erwarten, nicht. Denn der Markt erspart einem das eigene Denken nicht, er macht die Welt nicht gerechter, er beseitigt den Hunger nicht, nicht den Krieg, nicht den Terror, nicht die Kriminalität, nicht die Krankheit und auch nicht den Tod. Der Markt beantwortet die menschlichen Grundfragen nicht, nicht die Frage nach dem Ursprung der Welt, nicht die Frage nach ihrem Ziel. Der Markt hat keine Moral, er reflektiert nicht über sich selbst und gibt dem Menschen kein Ziel, zumindest keines, das trägt. Bildung als Ware, Lehrer als Verkäufer und Schüler als Kunden, diese Ideen und auch das Vokabular sind nicht neu. Schon die Sophistiker dachten in dieser Richtung, sahen sich dann aber mit der Kritik eines Aristoteles konfrontiert, der Bildung als Formung des Menschen um des Menschen willen versteht. Letztlich ist Bildung also eine Frage, wie gesagt, der Anthropologie. Ist der Mensch für uns nur ein Instrument, nur ein Produktionsfaktor, ein Rädchen in der Betriebsamkeit der Welt, oder ist der Mensch mehr? Wer davon überzeugt ist, und ich bin es, dass im Menschen auch das Ebenbild Gottes sichtbar werden kann, der darf die Schülerinnen und Schüler nicht den Klauen der Marktstrategen überlassen und die Bildungspolitik nicht den Predigern des Wettbewerbs. Dazu ein weiteres ergänzendes Bild. Ich habe im Jahr 2002, lange ist her, einen Studienkollegen, der 8 Jahre lang an der deutschen Schule in Washington unterrichtet hat, besucht. Ich habe damals eine Tour auch durch Privatschulen gemacht und mich, als alle nach Finnland gepilgert sind, daran erinnert, was Jona gemacht hat, nämlich genau in die Gegenrichtung marschiert, und habe dort interessante Beobachtungen gemacht, weil es ja nicht darum geht, ein System zu kopieren, sondern es geht darum, aus einem System etwas zu lernen und für sich anzupassen. Überall dort, wo man kopiert, ist man immer Zweiter. Und ich sehe nicht ein, warum wir nicht uns auf das Eigene besinnen sollten, Eigenes entwickeln sollten, sehr wohl im Wissen um das Andere und als Anregung aus dem Anderen. Und bei meiner Tour bin ich unter anderem auch längere Zeit, weil ich tagsüber auch Zeiten gehabt habe, wo ich Sightseeing betrieben habe, bin ich längere Zeit von dem amerikanischen Bildungsministerium auf und ab gegangen. Und ich bin ein ungutes Gefühl nicht losgeworden. Oben dieser Spruch, der heute schon nicht mehr oben ist, No Child Left Behind, aber der Spruch ist bei uns auch heimisch geworden, man darf kein Kind zurücklassen. Ich sehe die positive Grundabsicht, die hinter diesem Satz steht, und ich stelle diese Grundabsicht nicht in Frage. Ich möchte da nicht missverstanden werden, aber meine Frage ist, was heißt denn dieser Satz? Darf da dann auch niemand vorausgehen? Und was passiert, wenn das der Fall ist? Haben wir hier ein System, das streng genommen eine lange, breite Reihe als Ideal formuliert und sieht das, was dann herauskommt, nicht so ähnlich aus wie die Häuserfront und Fensterfront des Bildungsministeriums? Es kann nicht bedeuten, wenn ich diesen Satz kritisch anschaue, dass wir uns nicht besonders auch um die Schwächeren kümmern. Ganz im Gegenteil. Und ich bin froh darüber, dass die Inklusionsdebatte die Sensibilität für die Schwächeren sehr erhöht hat. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Schulsystem der Motor für die Integration schlechthin ist. Ich frage mich aber umgekehrt, ob wir manchmal nicht gerade jene übersehen, die besondere Begabungen und Talente haben. Wenn es um einen Bildungsbegriff geht, wo es Bildung um des Menschen willen heißt, dann muss jeder in seiner Individualität, jeder in seiner Begabung, jeder mit seinen Stärken und Schwächen auch gewürdigt und wahrgenommen und gefördert werden. Ich komme zu einem vierten Bündel an Anfragen. Welches Bild habe ich von meiner Kirche? Welche Assoziationen verbinde ich damit? Was verbinde ich mit privat? Was verbinde ich mit katholisch? Entschuldigen Sie jetzt die deftige Ausdrucksweise. Originalzitat eines Schülers. Ich will mit Kirche nicht scheiße aussehen. Dieser Satz ist mir auch in die Knochen gefahren. Er ist sehr ehrlich gewesen, wie er formuliert wurde. Und er ist von einem Schüler gekommen, der nicht kirchenfremd war, sondern der in der Spannung auch mit seinen Mitschülern versucht hat, seinen kirchlichen Ort zu finden. Und da ist für mich die Frage, welches Bild von Kirche transportieren wir? Wie tief sitzt die Vorstellung, Kirche sind die da oben? Also die Ordensoberen, die Priester, die Lektorinnen, die Pfarrgemeinderäte, die schon noch, aber ich bin nur mehr am Rande dabei. Ist dieses Bild noch präsent oder haben wir es überwunden? Das Zweite Vatikanum spricht vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Und ich habe manchmal den Eindruck, was das wirklich bedeutet oder bedeuten könnte, ist uns manchmal fremd. Es ist noch nicht im Innersten angekommen. Viele von uns, und ich habe gehört, gestern war das Thema, schätzen sakrale Kunst und bewundern die kirchlichen Monumentalbauten. Ich tue das auch gerne, gestehe aber auch, dass mir manches fremd bleibt. Hier die Kuppel im Dom von Florenz. Der Dom ist sicher unbestritten ein Meisterwerk, aber wenn ich mir anschaue, was dort in der Kuppel im Inneren dargestellt ist, im Rahmen des Weltgerichts, dann tue ich mir manchmal schwer, dem zu folgen. Übrigens, ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit manchen Altarbildern, auch mit manchen heiligen Bildern. Und ich frage mich, wie gelingt es, das, was hier dargestellt ist, ins 21. Jahrhundert zu übersetzen? In katholischen Bildungseinrichtungen die Kunstgeschichte zu erschließen, nämlich auch als Ausdruck einer bestimmten Zeit, als Ausdruck von Bildern, in denen sich Menschen wiedererkannt haben, wo sie Trost gefunden haben, wo sie mit ihren Glaubensvorstellungen anschlussfähig waren, diese Kunstgeschichte zu erschließen, ist eine ganz große Aufgabe katholischer Schulen. Und so gesehen ist für mich der Zeichenunterricht oder bildnerische Unterricht, bildnerische Erziehung genauso wichtig wie Religion. Über die Bedeutung anderer Fächer werde ich noch reden. Wenn die Kunstgeschichte uns manchmal Schwierigkeiten bereitet, versuche ich es mit einem anderen Bild, mit einer Grafik, die die Entwicklung der Bekenntnisse dokumentiert. Sie stammt aus einer Studie des Österreichischen Integrationsfonds vom August 2017. Und da wird dargestellt, dass die Katholikenzahl innerhalb der letzten 15 Jahre um ca. 10% gesunken ist. Und dann gibt es eine Hochrechnung bis 2046. Und je nach Szenario der Zuwanderung können wir davon ausgehen, dass wir im Jahr 46 ungefähr 45% der Gesamtbevölkerung ausmachen werden als Katholiken. Nur 45% höre ich bei manchen Kirchenleuten hier sagen. Jede politische Partei, Niederösterreich vielleicht jetzt ausgenommen, ist glücklich, wenn sie sagen kann, wir haben zwar die absolute verloren, aber prägende Kraft sind wir immer noch. Und gerade durch den Wechsel ins Schulamt und auch durch die Arbeit im inneren Leitungskern auch der Kirche, ist diese Stimme, die allweil sieht, wer nimmer da ist, stärker geworden für mich. Als Lehrer, als Direktor habe ich immer den Zug nach vorne gehabt. Alle 8 Jahre ein Matura-Jahrgang, das ist ein Versprechen. Ja? Jedes Jahr Jugendliche zur Matura zu führen, jedes Jahr Abschluss feiern zu können, das ist ein Statement. Ich halte es für dringend notwendig, hier auch einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, diese 45% sind eine ganz große Aufgabe und Herausforderung für uns, auch mit Blick auf die nächsten 30 Jahre. Die wollen Religionsunterricht, die wollen religiöse Vermittlung, die wollen in ihrem Glauben gefördert werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle jene übersehe, die nicht bei uns sind oder die einen anderen Glauben haben. Aber die Perspektive muss doch die sein, dass ich sage, wir werden auch in 30 Jahren prägende gesellschaftliche Kraft sein. Und diese Verantwortung gilt es wahrzunehmen. Ich bin nicht einer, damit komme ich jetzt zu einem Bild aus der modernen Kunst, der also die Kirche als sinkendes Schiff beschreibt. Das ist eine Aufnahme der Kirche St. André, wo also der derzeitige Bischof von Innsbruck früher gewirkt hat. Und ich lade ein, wer nach vorne schaut, der soll in der Kirche auch einmal nach hinten schauen. Dort ist eine zweite Installation angebracht. Ein Sprungbrett. Das gilt es zu vermitteln, auch als unser Bild von Kirche. Da ist eine Spannung drinnen zwischen dem, was ich als Kunstliebhaber im Dom von Florenz beobachte und dem, was ich hier an herausfordernden Impuls habe. Ich weiß schon, manche fürchten, sie springen ins Leere, wenn sie darunter springen. Ja? Und man darf dieses Bild durchaus in der gesamten Ambivalenz wahrnehmen. Aber es ginge für mich darum, ein Sensorium zu entwickeln für das, was auf der Höhe der Zeit ist. Und da gilt es, die Bilder, die wir haben, kritisch zu reflektieren.